Ja, herzlich willkommen im Jahr 2025. Ich hoffe, ihr seid gut über die Feiertage gekommen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und was auch immer draußen passieren mag, auf eins könnt ihr euch verlassen. Wir sind immer für euch da und wir machen auch im Jahr 2025 weiter und freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt. Ja, die erste Folge des Jahres ist direkt eine ganz besondere, nämlich hier ist einiges neu, aber ich kann nicht versprechen, das ist erstmal nur für diese erste Folge. Und zwar, wir sind in einem neuen Studio, unser Ersatzstudio, ein kleines Studio, wenn nicht so viele Leute dabei sind wie heute. Das ist dann schon direkt die Nummer zwei. Neu ist auch, dass ich ganz alleine im Studio bin. Die anderen lassen sich entschuldigen. Ich glaube, die sind gerade bei den Köln-Arkaden für eine Autogrammstunde mit 2000 Fans und haben gemeint, ich müsste da nicht zwingend mitkommen. Es reicht, wenn die beiden da sind, Jim und Stefan. Und der Henk ist, glaube ich, eh auf seiner Farm in Alaska. Und deswegen bin ich hier alleine und es gibt auch einiges zu tun. Und das Dritte, was Neues, ist meine Stimme, wie ihr vielleicht erkannt habt. Ich laboriere immer noch seit längerer Zeit an einer leichten Erkältung und ich krieg's nicht richtig in den Griff, aber es gibt so viel zu tun, es kann nicht warten, nämlich etwas haben wir euch noch versprochen für das letzte Jahr, die Alben des Jahres, zweiter Teil, frisches Blut, zweiter Teil. Ich habe ja im Sommer bereits am 4. Juli die Folge 130 Frisches Blut Teil 1 gemacht und habe da ein paar Alben vorgestellt, die mir damals gut gefallen haben. Ja, und jetzt mache ich quasi so einen Gesamtrückblick über die Alben des Jahres 2024. Und ich hoffe mal, da ist einiges dabei, was ihr kennt oder auch einiges dabei, was ihr noch nicht kennt. Ich werde mich bemühen, hier einen Rückblick zu geben, der so viel wie möglich Alben berücksichtigt, die, ich sag mal so, im popkulturellen Diskurs waren und von vielen zumindest besprochen wurden und für wichtig erachtet wurden. Da möchte ich heute gerne einen Rückblick geben und natürlich auch ganz zum Schluss auch meine Favoriten nennen. Jo, ich hoffe, es ist einiges dabei, was sich lohnt, jetzt dabei zu bleiben. Und wenn ich jetzt wie ein richtiger Radiosprecher klinge, dann liegt das nur an der besonderen Situation. Ich werde mich zusammenreißen. Also wenn man so eine Folge macht mit dem Rückblick über die wichtigen Alben des Jahres 2024, steht man mal schon mal vor dem Grundproblem, wonach orientiere ich mich da überhaupt? Es gibt so massiv viele Alben. Ich habe vor kurzem gelesen, dass allein in einem Monat so viele neue Alben auf den Markt kommen wie im ganzen Jahr 1989. So ungefähr ist ein Verhältnis. Wie behält man da überhaupt den Überblick? Ich meine, ich habe natürlich meine Quellen, die Kollegen, die lieben Kollegen im Podcast kommen mit ihren Ideen. Man hört natürlich die anderen Kollegen von Vinyl und oder auch Love is Noise, die regelmäßig mit aktuellen Tipps um die Ecke kommen. Ich glaube, Vinyl und macht jedes Quartal, besprechen die ihre drei Lieblingsalben jeweils. Und natürlich gibt es ganz viele Online-Magazine, deutsche, angloamerikanische, die wöchentlich, monatlich, jährlich Alben vorstellen, an denen man sich orientieren kann. An unserer Folge von Thomas mit Hot, Fresh and New, glaube ich, hieß die, hat der Thomas ja erzählt, dass er immer über allmusic.com auf neue Tipps kommt. Das ist genau auch meine Quelle, habe ich schon des Öfteren hier in unserem Podcast erwähnt. Da gucke ich jeden Freitagmorgen rein. Ja, und die zweite Quelle ist, habe ich des Öfteren hier auch schon erwähnt, albumoftheyear.org. Die bringen auch jede Woche die Releases der Woche raus. Ich meine, da gibt es natürlich auch eine Redaktion, die das Ganze vorscannt und schaut. Und die für mich aber gerade zu Ende des Jahres immer sehr wichtig werden, weil sie was ganz Feines machen, also für mich sehr fein, sehr hilfreich bei der Zusammenstellung dieser Sendung, nämlich sie machen eine aggregierte Liste. Sie hauen die Listen von insgesamt, Ausrufezeichen, 53 Rock, Pop, Mode, Fashion, was auch immer, Magazinen, die sich als Print oder auch als Online-Medium mit dem Album des Jahres beschäftigen, in eine riesengroße, fette, aggregierte Liste. Wenn man auf die Seite geht, Album of the Year, sieht man ihn auch direkt vorne in der Mitte. List Aggregate nennt sich das. Und ich glaube, die spuckt so 50 Alben aus. Und das ist schon mal eine erhebliche, gute Orientierung. Man kann auf jeden Fall sicher sein, dass die Listen, die Alben, die auf dieser Liste stehen, Sachen sind, die relevant waren in dem Jahr 2024. Jo, um mal so ein bisschen auch in die Stimmung zu kommen, um ein bisschen vorzufühlen, habe ich mir gedacht, gucken wir uns diese Liste mal genauer an und ich sag euch mal kurz, was in den ersten 20 war. Vieles davon kenne ich überhaupt nicht. Einiges kenne ich, einiges ist relevant für mich. Vieles aber nicht. 20 Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God. 19 auf dieser aggregierten Liste ist Kendrick Lamar mit GNX. Das Album ist ja relativ spät erst erschienen, trotzdem taucht es auf in besten Listen. 18 Nala Sinepro Endlessness, keine Ahnung, was das ist. Blood Incantation, Absolute Elsewhere auf der 17. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Metal, I don't know. Ja, 16 ist ein alter Bekannter. Vampire Weekend, Only God Was Above Us. Grüße an die Kollegen von Love Is Noise, dieses Album ja hochgelobt haben. Dann haben wir 15 Grüße an Stefan, Kim Gordon and The Collective, Sabrina Carpenter, Short and Sweet, 14. Das ist stellvertretend, glaube ich, für die aktuell so typische Popbranche. Die Dame hat dieses Jahr ihren Durchbruch geschafft, soweit ich weiß. 13 sind die stolzen Gewinner des Mercury Prizes, des britischen, der ja immer für außergewöhnliche Musik steht, nämlich die Band English Teacher and This Could Be Texas. Auf 12 Jessica Pratt, Here in the Pitch, Singer-Songwriterin, die tolle Sachen macht, so ein bisschen 60s-Style. Ich kann leider Gottes nur mit ihrer Stimme überhaupt nichts anfangen. Klingt so ein bisschen wie Minnie Maus für mich. Aber wer es mag, kann sich es antun. Dann haben wir auf der 11 Adrian Lenker, Bright Future. Das ist der Kopf von Big Thief. Ein sehr ruhiges, verhaltenes Album, was aber in vielen besten Listen auftaucht. Die 10 kenne ich wieder gar nicht. MKG, Two Star and the Dream Police. 9, ein Rapper, Tyler, The Creator mit Chromacopia. Auf 8 haben wir die unvermeidbare Billie Eilish mit Hit Me Hard and Soft. Dann kommt auf 7 Cindy Lee, Diamond Jubilee, ein Album, was auf keinen Streaming-Diensten zu finden ist. Ich kann mir deswegen auch in der Musik leider nicht viel vorstellen. 6, auch unvermeidbar, Beyoncé mit Cowboy Carter. Rap versucht sich an Country Music. Das war ja, glaube ich, im Rap so ein bisschen so eine Linie, die sich für das Jahr 2024 durchgezogen hat. Dann haben wir auf der 5 die Waxer Hatchie. Tiger's Blood, dazu werde ich gleich noch was sagen. Ja, The Cure, Songs of a Lost World auf der 4, dazu kommt auch noch gleich was. 3, MG Landerman and Manning Fireworks, das ist so alternativer Country Rock, sage ich mal ganz grob. 2, Fontaines DC mit Romance, einer der angesagten Rockbands zurzeit. Und auf Nummer 1, Charlie XCX und Brad, ich glaube, das ist überhaupt das Album des Jahres, an dem keiner vorbeikommt. Wem im Moment das noch nicht sagt, ich sag mal, das Cover giftgrün und in der Mitte in schwarzen, schwachen Lettern steht Brad, was sowas heißt, wie Göre. Ist auf fast allen besten Listen ganz weit vorne und auf dieser aggregierten erst recht. Ich glaube, es hat fast die doppelte Punktzahl im Vergleich zu Platz 2 und die alle, die dann da kommen. Für mich ist das sowas, sage ich auch ganz ehrlich, wie der musikalische Endgegner. Mit der Musik kann ich leider Gottes so überhaupt nichts anfangen, aber ich glaube, auf deiner Seite ist sie ganz stellvertretend auch für die moderne Popmusik, auch gerade feministische, weibliche, selbstbewusste Popmusik. Und ich denke, wenn sie nicht allzu viel falsch macht in den nächsten Jahren, dann wird sie einer der Superstars des Jahrzehnts werden. Unabhängig natürlich von meinem Geschmack. ja, jetzt sind wir einmal schon mal in der Materie drin. Also das sind so für viele Leute die Alben des Jahres. Ich habe noch ein zweites kleines Paketchen vorbereitet, nämlich Künstler, die Alben veröffentlicht haben dieses Jahr, aber das hat kaum jemand gemerkt oder wieder vergessen. Ich gehe mal davon aus, es sind ein paar Sachen dabei, wo ihr auch verblüfft seid. Jack White, Love is Noise wird es wissen, aber viele andere vielleicht nicht, hat ein Album veröffentlicht, muss bei Jack White noch St. Vincent sein weibliches Pendant, sage ich mal, sagen. Es ist Musik, die mich immer extrem anfängt zu nerven nach wenigen Titeln. Ich muss leider gestehen, dass ich für Jack White vielleicht dann doch zu alt bin. Ich kann die Musik mir nicht anhören. Gut, kommen wir zum nächsten Künstler. Pearl Jam haben tatsächlich ein Album veröffentlicht dieses Jahr. Dark Matter heißt das. Es ist recht verblüffend. Es klingt so ein bisschen wie Pearl Jam, aber wenn man nicht genau hinhört, dann klingt es auch nicht wie Pearl Jam. Dann klingt es eher wie eine Pearl Jam-Kopie. Also so sollte man sich mal antun, wenn man Interesse hat. Ein weiteres Album, was dieses Jahr rausgekommen ist und kaum jemand gemerkt hat oder wahrgenommen hat, obwohl es wirklich historisch zu nennen ist, MC5, die, ich sag mal, großen Brüder der Stooges, Ende der 60er, Anfang der 70er, sie haben, glaube ich, nur 2, 3 Alben aufgenommen. Vor kurzem haben wir über sie auch nochmal gesprochen. Kick Out the Jams, ihr legendäres Debütalbum. Und ihr neues Album und ihr jetzt auch definitiv letztes Album heißt Heavy Lifting. Und das Traurige an der Sache ist, dass es vor Veröffentlichung des Albums sind die zwei letzten Originalmitglieder Wayne Kramer und Dennis Thompson verstorben. Insofern ist das jetzt wirklich das Ende. Ganz interessantes, witziges Album, was irgendwie auch die Luft, den Spirit der 60er atmet. MC5-Fans unbedingt mal anhören. Dann haben wir, ja, was haben wir sonst noch? Die Idols haben ein Album rausgebracht. Joan as a Policewoman, Leon Bridges, MGMT, die alten Recken Anfang der 2000er. Die gibt es auch noch. Lenny Kravitz hat tatsächlich ein Album. Hat das jemand mitbekommen? Lenny Kravitz hat ein Album rausgebracht. Die Smashing Pumpkins, hat das jemand mitbekommen? Meine alten Helden aus den 80ern, hat das jemand mitbekommen? Travis hat das jemand mitbekommen? Lady Blackbird hat ihr zweites Album rausgebracht. Ihr erstes wurde ja hoch gelobt. Vom zweiten Album hat meiner Ansicht nach kaum jemand gesprochen. David Gilmour hat das. Da hat ja Timo von Vinyl und viel zu gemacht. Zu dem Solo-Album David Gilmour. Ich weiß nicht, ob das sonst jemand mitbekommen hat, ob es sonst relevant war. Also in den besten Listen taucht es ganz selten auf. Dann die alten Alternativkünstler Godspeed Your Black Emperor haben auch ein Album rausgebracht. Die Black Keys haben ein Album rausgebracht, dazu noch später mehr. Nada Surf, Decemberists, The Eels, die Tindersticks tatsächlich. Ein ganz nettes Album sogar. Sweeter Kinney, jetzt kommt der Gag, habe ich auch erst durch die Recherche erlebt. Deep Purple haben tatsächlich dieses Jahr ein Album rausgebracht. Die nächsten sind wahrscheinlich für viele genauso verblüffend. Green Day haben ein Album rausgebracht. Ja, und zum Schluss Iron and Wine, was ich allerdings auch ein bisschen schlechter fand als das, was er sonst macht. Und natürlich haben wir die unvermeidlichen Taylor Swift, Coldplay und Billie Eilish und wie sie alle heißen. Ja, bevor jetzt zu meinen Lieblingen, es ist gleich auch mal Zeit, einen Titel zu spielen, merke ich gerade, zu meinen Lieblingen kommen, ein paar Titel noch, die, ich sag sie mal, ehrenwerte Erwähnungen, honorable mentions. Und da haben wir Künstler und Alben, die es nicht in meine besten Liste geschafft haben, aber die, glaube ich, auch sehr wichtig waren und die ihr mit Sympathie behandeln solltet, wenn ihr auf dieses musikalische Jahr zurückblickt. Da haben wir Hooray for the Riff Raff, The Smile, die das Nebenprojekt oder Hauptprojekt von Tom York und Co., die sogar zwei Alben rausgebracht haben. Susan Köchers Supraphone möchte ich hier auch gerne erwähnen. Auch ein toller Tipp nochmal von Timo. Idols habe ich eben erwähnt. Fontaines DC haben zwei Alben rausgebracht. Also Idols und Fontaines DC dazu. Nach meiner Einschätzung sind das im Moment zwei ganz große Nummern in der Rockmusik, die ja meiner Ansicht nach tot ist eigentlich, aber irgendwie dann doch nicht. Also ich glaube, das sind zwei Bands, von denen wir bis zum Ende dieses Jahrzehnts noch viel hören werden, wenn sie sich geschickt anstellen. Ich glaube, das sind die Dinger, die kommen werden. Abgesehen davon, dass das nicht zwingend Musik ist, die mir gefällt, aber das spielt auch hier überhaupt gar keine Rolle. Dann haben wir noch Last Dinner Party natürlich, die ganz am Anfang des Jahres stark gekommen sind. Ich weiß nicht, wie sie letztendlich zum Ende des Jahres abgeschnitten haben. Sie tauchen hier und da ein paar besten Listen auf. Haben mich nicht weiter berührt. Dann haben wir Hard Quartet, Supergroup, Super Indie Rock Group, unter anderem mit Steve Magmus und Pavement. Wer Pavement mag, kann da unbedingt mal reinhören. Ja, und dann zum Schluss noch ein Name, der mir erst vor kurzem aufgekommen ist, Singer-Songwriter Cameron Winter und Heavy Metal. Jo, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die mir persönlich ganz toll gefallen haben oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht, kommt jetzt, nämlich meine größten Enttäuschungen dieses Jahr. Zwei Alben. Das eine ist und bleibt leider Gottes die Black Keys, Ohio Players. Ich habe mich zwar ein bisschen jetzt mit diesem Album angefreundet, aber mir gefällt es nicht. Finde es unterdurchschnittlich gut für die Black Keys. Und es ist auch kein Album, was, ich darf das vorsichtig formulieren, lieber Max, was in irgendwelchen besten Listen großartig gechartet hat. Aber gut, es ist ja alles relativ. Ich weiß es. Ja, und das zweite sind meine Lieblinge Elbow mit Audio Vertigo. Doch eher ein schwaches Album. Habe ich auch nicht oft gehört. Also die zwei Alben, für mich die Enttäuschungen des Jahres. Und jetzt kommen wir zur ersten richtigen, ernsten Kategorie. Ich war da jetzt ein bisschen kreativ. Wir haben mir ein paar Kategorien ausgedacht, damit ich auch möglichst alle Alben, die mir wichtig sind, gut abbilden kann. Also ich gehe jetzt nicht durch von 10 bis 1, sondern ich gehe auf die Kategorien. Und die erste Kategorie heißt Feel Good Album of the Year. Also gute Laune Musik, sagen wir mal. Da haben wir auf 4, das habe ich im ersten Teil unserer Frisches Blut-Reihe schon mal erwähnt. Krang Bing und A la Sala. Ein schönes, typisches Album von ihnen. Instrumentalmusik, sehr entspannt, sehr relaxed, für jeden Pool genau geeignet. Jo, jetzt kommen wir zur Nummer 3. Und das ist ein alter Bekannter, Paul Weller von The Jam. Oder auch solo unterwegs oder auch The Style Council-mäßig unterwegs in den 80ern. Ganz großer Mann. Hat tolle Musik veröffentlicht. Ich habe den Beginn seiner Solo-Karriere Anfang der 90er mit den ersten 2, 3, 4 Alben stark verfolgt. Ganz tolle Sachen. Und dann habe ich ein bisschen ihn aus den Augen verloren bis zum Album 66. Das hat mich unter anderem deswegen angesprochen, weil es ein tolles Cover hat von Peter Blake. Peter Blake hat das Sgt. Pepper Cover gestaltet. Und ich habe gesagt, wage es einfach mal. Und ich habe mir das Album gehört. Und wow, tolles Album. Es ist... Musik ist hat also mit Jam wenig zu tun, mit dem Rock, den er auf seinem ersten Album gemacht hat. Ich würde fast sagen, er geht ein bisschen zu Style Council zurück. Es ist ein bisschen Blue-Eyed Soul-mäßig, sehr leichtfüßig, also ein richtiges reifes Album einer gereiften Persönlichkeit, so etwas, was ich mir manchmal auch von Paul McCartney nochmal wünschen würde. Und da das Album so stark ist, stelle ich es hier auch mit einem Songtitel vor. Wir hören den Song Nothing. In diesem Stil, also kann man ganz wunderbar auflegen und daneben sitzen und breit lächeln. Weller und 66. Ein fantastisch. Paul Weller und 66. Ein fantastisches altes Werk. Album. Ja, die Nummer 2 sind auch alte Lieblinge von mir. Crowded House und Gravity Stairs. Da habe ich teilweise das Gefühl, ich bin der Einzige, der dieses Album wahrgenommen hat. Ich habe es in unserer ersten Sendung dazu schon mal gespielt, aber es taucht nirgendwo auf, es wird von keinem gesprochen, aber ich finde es toll. Also auf jeden Fall für alle Crowded House Fans da draußen, auch wenn sie nicht mehr die Klasse haben, die sie in den 80er, 90er hatten, aber der Neil Finn weiß, was er macht. Also unbedingt hören. Ja, und das erste, die Nummer 1 bei meinem Good Feel Album of the Year ist, sind die Brüder Daddario und die Lemon Twigs. A Dream is All We Know. Ja, die haben ja letztes Mal mit Everything Harmony schon mal ein Meisterwerk hingelegt und sie haben sie gesteigert. Auf ihrem neuen Album legen sie noch einen Zahn zu und es gibt kein Album, bei dem ich so oft lächeln und schmunzeln musste, wenn ich wieder festgestellt habe, da haben sie geklaut und da haben sie hier, also was heißt sich inspirieren lassen, man klaut ja nicht. Die Beach Boys hört man hört ein bisschen Wings raus, man hört ein bisschen Supertramp raus. Natürlich sind immer wieder Beatles-Anspielungen drauf, also das ist genau nach meinem Geschmack. Also wer die 70er und die 60er mag, diese zwei blutjungen Brüder, Anfang, Mitte 20, den kann man nur lieb haben und ich glaube, sie haben noch einiges vor sich. Die Lemon Twigs deutlich merken. Ja, wo es ein Feel-Good-Album of the Year gibt, gibt es natürlich auch ein Feel-Bad-Album of the Year. Drei Alben, die gut sind, aber trotzdem schlechte Stimmung verbreiten, sage ich mal so. Die mir sehr ans Herz gewachsen sind, die vielleicht sogar unterm Schnitt musikalisch attraktiver sind als die Feel-Good-Alben, sage ich mal, ganz kess oder auch unkess. Ja, und auf Nummer 3 sind die Tindersticks mit Soft Tissue. Weiches Taschentuch, glaube ich, heißt das. Schönes, sanftes, ruhiges Album der Tindersticks. Wo Tindersticks drauf steht, ist auch Tindersticks drin. Also man weiß genau, was man bekommt. Diese Stimme, einmal gehört, nie vergessen. Die Nummer 3 meiner Feel Bad Alben. Die Nummer 2, ein Album, über das dieses Jahr wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, sicherlich am meisten gesprochen worden ist. Nach 16 Jahren haben The Cure ein neues Album, Songs of a Lost World, veröffentlicht und es ist eingeschlagen weltweit auf den vorderen Listen. Eins der erfolgreichsten Alben des Jahres überhaupt. Ich bin Cure-Fan, ich habe intensiv Cure in den 80ern gehört, aber ich muss mich outen, ich bin eher Fan der Pop-Cure, Japanese Whispers und sowas, haben mir gut gefallen, Pornography hat mir nie so gut gefallen, trotzdem eine ganz erhebliche, wichtige Band für meine Jugendjahre. Ich habe Cure dann nach Disintegration auch ein bisschen aus den Augen verloren und hab die mir jetzt alle nochmal angehört und das, meiner Ansicht nach gibt es kein so richtiges schlechtes Cure-Album. Also da kann man sich alles anhören. Da bin ich auf keinen Fall irgendwo entsetzt zurückgewichen. Ja, und das neue Songs of a Lost World, ist es ihr Alterswerk? Ist es ihr letztes Album? Man weiß es nicht. Angeblich gibt es noch ein paar neue Sachen. Er will da nicht aufhören, der liebe Robert. Ich kann sagen, es ist ein Album, was mir gefällt. Es ist ein ganz klar ein Soundalbum. Also man kriegt dann den typischen Cure-Sound der, ich sag mal, Spät-80er Disintegration-Phase oder auch Pornography, kann man beides daneben legen und sich anhören. Sehr düster, sehr traurig. Er verarbeitet ja auch den Tod seines Bruders da drin. Zeichnet sich dadurch aus, dass der Gesang in vielen Stücken erst nach 5 Stunden einsetzt. Das muss man mögen, aber ist kein so großes Problem. Man weiß, was man bekommt, wenn man Cure auflegt für einen schönen, verregneten, traurigen Nachmittag. Dann auf jeden Fall ein beachtenswertes Album, ohne Zweifel. Und die nächste Nummer, die Nummer 1, gefällt mir aber natürlich noch besser. Ich halte es noch für außergewöhnlicher, auch ein Album, was lange hat auf sich warten lassen. Es ist das Soloalbum von Beth Gibbons. Ja, da haben wir in unserer ersten Folge auch drüber gesprochen. Beth Gibbons Lives Outgrown und hat lange auf sich warten lassen. Sie hat ja mit Trust in Man schon Anfang der Nullerjahre ein Album veröffentlicht und dann wirklich Himmel, Herrgott. ja, jetzt ist endlich dann im Mai dieses Album erschienen. Ich fand damals Mai ein schlechter Veröffentlichungszeitpunkt. Ich finde, das Album passt sehr viel besser in den Herbst und ich bleibe auch dabei. Und es hat über die letzten Wochen und Monate nochmal gewonnen. Ich halte das Album für, das ist das für mich mit der besten Produktion. Es klingt 1A fantastisch, gerade auf Vinyl. Der Drummer von Talk Talk hatte da auch seine Hände im Spiel, was man meiner Ansicht nach auch hört. Und da ich so begeistert bin von dem Album, gibt es hier einen Titel. Und zwar ist das der Titel Beyond the Sun. Ja, das ist keine einfache Kost. Deswegen heißt es ja auch Feel Bad Album. Aber man fühlt sich auf ganz wunderbare Art und Weise bad. Beth Gibbons Lives Outgrown. Eine unbedingte Empfehlung. Apropos Empfehlung, ich möchte hier nochmal klarstellen, das sind die Empfehlungen und die Tipps von mir. Ich spreche hier nicht stellvertretend für unsere Redaktion, sondern nur von mir. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Wir kommen zur nächsten Kategorie, und zwar Rock. Ich sage zwar immer, Rock ist alt und stinkt und was auch immer. Aber es gibt immer noch ein paar Rockalben, die ganz knackig und die mir ganz gut gefallen. Und da sind mir dieses Jahr 4 aufgefallen, die ich hier gerne nennen möchte. Auf der Nummer 4 ist Amel and the Snuffers and Cartoon Darkness. Das sind, glaube ich, auch australische Landsfrauen und Männer. Auf 3 ist M.G. Lenderman and Manning Fireworks mit dem wirklich, glaube ich, hässlichsten Cover dieses Jahres. Unfassbar. Einfallslos. Halleluja. Das ist so alternativer Country Rock. Ja, hat man auch oft schon gehört, aber das Album funktioniert ganz gut. Auf der 2 wird es ein bisschen wilder. Mannequin Pussy und I Got Heaven. Macht Spaß, tut weh. Und auf der Nummer 1, ja, eben über The Cure oder auch Beth Gibbons redet jeder, dass die nach langen Jahrhunderten endlich wieder Alben veröffentlichen. Aber hier hat das kaum jemand erwähnt. Hier sind es nämlich 15 Jahre. Alte Freunde von mir, darf ich fast sagen, die Ende der 80er, gerade Anfang der 90er mit 2 Alben für Furore gesorgt haben, die man ganz grob in ja, Southern Rock, Americana unterbringen kann. Die Robinson Brüder, die Black Crowes und ihr Album heißt Happiness Bastards. Und das ist ein knackiges, tolles Album, was ihre ganzen Stärken wieder rausholt. Ich verstehe gar nicht, warum sie sozusagen nichts gemacht haben. Die sind auch jemand, der kurz und knapp nach oben steigt und dann so langsam wieder absinkt in seiner Musikkarriere. Und dann haben so irgendwann die Brüder sich auch böse, böse zerstritten, sind dann wieder zusammengekommen. Und legen dieses Album hin, wurden kurzfristig gestoppt durch Corona nochmal, aber haben dann Happiness Bastards dieses Jahr veröffentlicht. Und ja, ganz tolles Ding. Und der, vor allen Dingen, was heißt tolles Ding? Der Titel, den ich jetzt spiele, der heißt Rats and Clowns und kommt von mir mit einem, ihr wisst ja ungefähr, wie ich aussehe, mit einem großen, breiten Lächeln. Warum? Weil es ein ganz deutliches, sehr fein und intelligent gemachtes Beatles-Zitat in diesem Titel gibt. Ich bin mal gespannt, wer es erkennt. Ich werde auf jeden Fall am Ende auflösen. Viel Spaß. Everywhere, but no one's got a drink to spare. Na, was war das? Gerade das Ende, oder? Soll ich sagen? Get back. Das ist ein deutliches Get Back-Zitat. Also ganz tolle Platte. Einer der ersten Gewinner des Jahres für mich. Die guten alten Black Crowes and Happiness Bastards. Das war's mit dem Thema Rock. Habe ich früher stundenlang drüber gesprochen. Jetzt sind es 10 Minuten. So ändern sich die Verhältnisse. Okay, wir kommen zu einem nächsten Genre, was mir sehr eng am Herzen liegt. Das ist, ich sag mal, Indie-Rock, Alternative Rock. Da habe ich auch 5 Alben, die mir gut gefallen. Wir fangen an mit Nummer 5, Nobody Loves You More, Kim Deal. Ja, ich bin großer Kim Deal-Fan, ich bin Pixies-Fan, ich bin noch größer Breeders-Fan. Alle haben auf dieses Solo-Album von Kim Deal, das ist tatsächlich ihr erstes Solo-Album, Bassistin der Pixies, für die, die es nicht mehr wissen. This Monkey's Gone to Heaven, Stichwort. Es ist nett. Also es bietet all das, was man von Kim Deal erwartet. Nicht unbedingt so starke, tolle Songs, aber hörenswert. Deswegen, ist es bei mir auf der Nummer 5. Also was für Stefan Kim Gordon ist, ist für mich Kim Deal. Wobei ich Kim Gordon, das Album kann ich leider nicht viel mit anfangen, aber das Album war extrem erfolgreich von Kim Gordon. The Collective ist von vielen euphorisch besprochen worden, nur nochmal kurz so. Auf der Nummer 4 haben wir britischen Indie-Rock-Pop, hat Thomas auch schon in seiner Folge drüber gesprochen und gespielt, Nili Fajania mit My Method Actor, tolle junge Frau, die spannende Sachen macht. Ich hatte sie irgendwie nach Berlin verortet, war aber total Banane, muss ich gestehen. Die 3, eben schon erwähnt, das sind die englischen Lehrer mit This Could Be Texas, ich hoffe nicht. Die 2, und da werde ich einen Song von vorspielen, eine Dame, die mir vorher auch nicht so bekannt war, die kann man ganz grob in, ich sag mal, Alternative Country Rock so einordnen. Und das ist Waxahachie. Wir hören rein in das Album, und zwar in den Titel. Das ist der erste Titel auf der Seite 1. Das sind die 3 Schwestern. 3 Sisters. Ja, da hört man ein bisschen den Country raus. Auch die Stimme kommt für mich aus dieser Ecke. Nettes, kleines, feines Album. Versetzt seine netten Stimmungen, kann ich nur empfehlen. Waxahachie und Beyond the Grave. Nein, Beyond the Grave heißt es nicht. Es heißt Tiger's Blood. Entschuldigung, ich hatte nur gerade Bock, das Wort Beyond the Grave auszusprechen. Ja, wir kommen zur Nummer 1. Da muss ich ein bisschen ausführen. Ich war ja letztes Jahr verliebt in Boy Genius, The Record, das Album von Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julian Baker, die 3 Damen, die sich zusammengetan haben, ihre Stimmen auf ganz wunderbare, traumhafte Art vermischen und für mich sowas State of the Art of Indie Rock gemacht haben. Ich liebe dieses Album. Ich war ganz traurig, als sie dann im Laufe des letzten Jahres gesagt haben, nee, sie machen jetzt mal nichts mehr, sie gehen auf Winterschlaf. Ich hoffe, ich erlebe dann das nächste Album noch, aber es gibt ganz klar 2025, 2024, 2026 kein neues Boy Genius Album. So, und dann habe ich aber bei der Recherche zur Vorbereitung zu dieser Sendung festgestellt, doch, es gibt ein Boy Genius Album. Das stammt noch nicht von Boy Genius, aber es ist die Boy Genius Musik, die mir so wahnsinnig gut gefallen hat. Ja, und das Album kommt natürlich logischerweise nicht von Boy Genius, aber es kommt von jemand anderem, der, denke ich, ähnliche Kragenweite hat, ähnlich Erfolg hat, ähnlich gut ist und ähnlich von mir geliebt wird. Das ist nämlich die Fußballmama. Soccer Mommy. Soccer Mommy hat ein Album dieses Jahr mit dem Titel Evergreen rausgebracht. Und Soccer Mommy verfolge ich seit ihrem Vorgängeralbum. Ich halte die Frau für sehr talentiert, sehr toll. Ich bin ganz traurig, dass Max in seiner Folge von Love is Noise das Soccer Mommy Album nicht hoch bewertet hat. Aber Max, man kann eben nicht alles haben im Leben, das ist mir schon klar. Ich liebe dieses Album. Es ist das perfekte Ersatzalbum für Boy Genius. Und da gibt es natürlich auch einen Song draus. Und zwar heißt der Song Anchor, also Anker, und er hat so ein bisschen, er hat nicht diese träumerische, was das Rest des Albums hat, sondern er ist ein bisschen experimentell, indie-mäßig auch unterwegs, was mich auch ganz besonders anspricht. Hören wir mal rein. Das war Soccer Mommy von ihrem Album Evergreen mit dem Titel Anchor. Das ist genau mein Beuteschema. Das ist genau das, was mich anspricht, was ich besuche bei Indie Rock. Perfekt, finde dieses Album ganz überragend, gehört zu meinen Top 3 Alben. Zu den anderen zwei kommen wir jetzt. Nämlich bei der nächsten und letzten, vorletzten Kategorie. Das ist eines meiner Lieblingsgenres, wie jeder wahrscheinlich auch mittlerweile mitbekommen hat. Das ist Singer-Songwriter. Da habe ich hier insgesamt 5 Kandidaten auf der Liste. Wir fangen an, eben schon erwähnt, Adrian Lenker, Bright Future. Das ist der Kopf, die Sängerin von Big Thief, die ich auch sehr schätze. Es ist ein sehr spartanisches Album. Ich glaube, fast eine akustische Gitarre. Sie hat eine sehr spezielle Stimme, muss man mögen. Aber das Album wurde von vielen sehr hoch gelobt. Ja, die Nummer 4 habe ich schon in meiner ersten Folge erwähnt. Das ist der Bill Ryder Jones, ehemaliger Gitarrist von The Coral und Lechit Da. Ein sehr poppiges, leicht melancholisches Album, was dann vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen auf die Nerven geht, aber das Album hat ein bisschen von seinem Glanz verloren, so im letzten halben Jahr, aber trotzdem immer noch ein schönes Pop-Album. Das ist, glaube ich, auch damals in der ersten Januarwoche erschienen, war eins der Alben, die für lange Zeit ganz oben waren in den Auswertungen. Die Nummer 3, auch einer der großen Singer-Songwriter dieses Jahrzehnts, der Father John Misty. Und der hat, glaube ich, den Albumnamen des Jahres. Ich muss 3 Anläufe nehmen. Das Album heißt Mahesh Mashana. Ah, das war ja ganz schwer. Mahesh Mashana. Mahesh Mashana heißt das Album. Und er hätte es fast noch weiter vorne gebracht, aber zum Beispiel der Title-Track, ich sage das Wort nochmal, der Title-Track, Mahesh Mashana. Das ist nämlich auch der erste Song auf dem Album. Es ist sehr viel Pathos, es trieft von Pathos. Also man ist froh, wenn man diese, ich glaube, 5 oder 6 Minuten dann übersteht, was ein bisschen die Spielfreude nimmt. Aber ansonsten, er entwickelt sich noch auf den Rest des Albums weiter, bleibt ein spannender Mann, Father John Misty. Sein Album davor war ja ein bisschen enttäuschend, aber hier kommt er zur alter Klasse zurück. Trotzdem reicht es nicht für ganz weit vorne, weil da 2 Künstler stehen, die ich über alles liebe und über alles schätze. Laura Marling ist auf der 2. Patterns in Repeat. Also für mich ist es die Singer-Songwriterin dieses Jahrzehnts. Ich finde die Frau fantastisch. Laura hat, eine Engländerin, hat meiner Ansicht nach vielleicht das erste oder so, keine Ahnung, sonst kein schlechtes Album gemacht. Überragende Frau, überragende Texte, tolle Instrumentien, lässt sich immer wieder was einfallen, sind sehr berührende Lyrics. Warum ist das Album nicht auf der Eins? Ganz einfach deswegen, weil das Album davor, was sie gemacht hat, Songs to Our Daughter, das ist so ihr Corona-Album, kann man sagen, einfach besser ist. Songs to Our Daughter ist ein stärkeres Album. Das ist die einzige Schwäche an Patterson Repeat. Und abgesehen davon ist das ein wunderbares Werk und stellt viele andere Singer-Songwriter-Alben dieses Jahr bei weitem in den Schatten. Laura Marling, ganz großer Tipp von mir. Möchte ich aber nicht spielen, weil ich nämlich noch die Nummer 1 habe. Und die Nummer 1 ist der wahre Knaller. Es heißt zwar nur kleine Wechsel, aber es sind ganz große Sachen drauf. Es ist Michael Kima Nuka, auch ein Londoner, glaube ich. Small Changes. Was soll ich sagen? Der Mann ist auf dem Zenit seines Schaffens. Ich gehe sogar hier und jetzt so weit zu sagen, es ist einer derjenigen aus der sehr potenten Singer-Songwriter-Generation, der in die Fußstapfen von Marvin Gaye treten könnte. Marvin Gaye hat ja dieses Überalbum What's Going On Anfang der 70er veröffentlicht, für viele das Album des Jahrhunderts. Obwohl es ein Soul-Album ist, hat der Rolling Stones das so gesehen, zumindest vor kurzem. Und Michael Kiwanuka ist jemand, der in diese Richtung gehen könnte. Er könnte das nächste What's Going On Album aufnehmen. Es ist der Hammer. Es hat die ähnlichen Sound, es hat die ähnliche Atmosphäre. Es ist so sehr, sehr so ein Sound-Flow, der sich direkt im ersten Titel eröffnet und sich durchzieht bis zum Ende. Ich weiß nicht, woher dieser junge Mann noch geht, aber ich gehe auf jeden Fall mit Michael Kiwanuka, ein ganz toller Singer-Songwriter, der noch großartiges vorhaben wird, und ich möchte das genau alles mitbekommen. Und ich spiele einen Titel von dem Album, das ist der erste Track des Albums. Ich glaube, der gibt genau wieder, wie die Stimmung des Albums ist. Der heißt nämlich Floating Parade. Ganz leider raus. Das ist übrigens das Brutalste an dem Job als Podcaster hier bei uns, immer die Titel auszublenden. Das tut immer weh. Floating Parade von Michael Kiwanuka und dem Album Small Changes. Ein Top-Album des Jahres 2024, wenn es nach mir gehen würde. Ja, und das war das Ende meiner Liste. Also ich wiederhole mal die Top 3 Sachen, die mir am besten gefallen haben. Das ist der Michael Kiwanuka, das ist die Saka Mami und dann haben wir noch die Laura Marling. Das sind die 3 Alben des Jahres für mich. Und ich denke mal, der Michael ist da ganz knapp vorne vor der Fußballmama. Aber musikalisch sehr spannendes, interessantes Jahr. Aber ich habe so das Gefühl, das nächste Jahr wird noch spannender, noch besser. Aber bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich noch einen kurzen Blick auf die Reissues werfen. Das ist ja auch immer etwas, was ich zumindest auf den Blick im Blick habe und mich interessiert. Und da gibt es zumindest 3 Sachen, die ich erwähnen kann. Talking Heads, Debüt 77, ist in 4-fachen, also 4 LP Black Vinyl mit 4 Singles veröffentlicht worden und vielen Zusatztracks, für jeden Talking Heads Fans auf jeden Fall in in Moos ein weiteres Reissue, 50th Anniversary, Living in the Material World von George Harrison. Auch sehr nett aufgemacht, schönes Booklet und tolle Fotos und Pipapo und zusätzliche Aufnahmen, ist ein Doppelalbum geworden. Was mich an diesem Album so verblüffte, es ist das Album, was er nach einer Pause von 2 Jahren nach All Things Must Pass veröffentlicht hat, was ja viele für sein Meisterwerk halten. Eins der erfolgreichsten Solo-Beatles-Alben aller Zeiten. Da hat er sich richtig ausgetobt mit vielen starken Songs drauf. Ja, und Living in the Material World, da ist irgendwie nichts richtig Großes, Starkes drauf. Und er kämpft sich meiner Ansicht auch noch sehr durch die Songs mit seiner dünnen Stimme. Also ja, ein sehr verblüffendes Album. Wirklich nur was für Fans, muss ich sagen. Ich habe es mir erst jetzt so richtig angehört. Dritte Reissue-Album, wobei da ist es schon geflunkert, das ist eigentlich kein Reissue, es ist nie als Reissue, also als Original erschienen, sondern es ist erst jetzt als richtig Originalalbum veröffentlicht worden. Das sind die Wings, Paul McCartney und The Wings, ihr wisst ja, dass ich sie liebe, und das Album One Hand Clapping. One Hand Clapping, was ist das? Das sind Aufnahmen, die aufgenommen worden sind im August 1974 in Abbey Road Studios, wo sonst. Und zwar wurde dort ein live eingespielt für einen Dokumentarfilm. Dieser Dokumentarfilm wurde aber nicht veröffentlicht und die Aufnahmen sind liegen geblieben. Die wurden dann irgendwie mal dazu getan bei einer Special Edition Deluxe-Version von Band on the Run. Aber ansonsten hat die keiner wahrgenommen. Und jetzt hat Paul McCartney sie als eigenes Album, Doppelalbum veröffentlicht. Und für alle Wings-Fans sind auch ein paar Beatles-Titel drauf. War ganz toll, voller Spielfreude. Also was Besseres eigentlich von McCartney nicht mehr zu erwarten. Es gibt nur ein großes Manko, das ist der Sound. Also ich habe es nur auf Vinyl. Ich denke, auf Streaming-Diensten klingt das einigermaßen gut, aber auf Vinyl klingt es grottig. Also klingt es leider. Würde mich interessieren, ob es sonst noch jemanden gibt, der das so ähnlich hört wie ich. Also ich fand das ganz schlimm. Übrigens, was für mich auch sehr grottig klang, war das Cure-Album. Also ich habe es auf weißem Vinyl und es klingt ganz furchtbar. Ob das produktionsmäßig so gewollt ist. Die Spotify-Version des Albums klingt nicht besonders gut, aber auf Album klingt es besonders schlecht. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind es auch nur meine alten Ohren, die da bekloppt werden. Aber das ist soundmäßig die größten Enttäuschungen auch. Gut, aber wir sind am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, ihr seid noch da und ihr konntet ein paar Inspirationen mitnehmen. Ich auf jeden Fall habe mich sehr gefreut, dass ihr mir zugehört habt. Ich kann euch verraten, dass es nächste Woche weitergeht mit einer ganz, ganz speziellen Folge von Stefan, der mit einem Thema um die Ecke kommt, was ihr so auch noch nie gehört habt. Kann ich nur empfehlen. Freut euch drauf. So, ansonsten bleibt uns auch dieses Jahr weiterhin treu. Ihr könnt auch gerne uns mal schreiben oder auch liken in den Social Media Diensten dieser Welt, Instagram und auch Facebook, und mal da gucken, was wir da alles veranstalten. Wir würden uns sehr freuen. Macht es gut, bleibt uns treu und bis bald. Macht es gut und bis. Oh, fuck.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus, und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.